eh klar, Bayern gehört zu den schönsten Gegenden auf dem Erdenrund. Von den Alpen bis zum Main ein reiches Land unter weiß-blauem Himmel. Zumindest oberflächlich betrachtet. Wie aber mag dieses wunderschöne Land unterirdisch ausschauen?
Tief und schwarz. Bergbau in Bayern. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Gasberger.
Bringen wir es gleich hinter uns, denn es ist eine bittere Erkenntnis. Das schöne Bayern ist ein armes Land. Zumindest was die Bodenschätze angeht. Kein Eldorado für Ölscheichs und Gasoligarchen. Kein Bayerisch-Kongo-Becken mit seltenen Erden. Ja, nicht einmal für einen Kohlenpott wie im Ruhrgebiet hat's gereicht. Armes Bayern. Rohstoffarmes Bayern.
Nun, ganz so dramatisch ist es auch wieder nicht. Ein bisschen was geht ja bekanntlich immer. Was Bodenschätze angeht, hat das schon der Stammvater der bayerischen Geologen gewusst. 10 Jahre lang ist der Straubinger Matthias von Flurl durchs Land gewandert, um 1792 in seiner Beschreibung der Gebirge von Bayern und der oberen Pfalz
jedem rechtschaffenen Patrioten vor Augen zu legen, dass die gute Mutter Natur unsere Gebirgesgegenden nicht so stiefmütterlich behandelt hat als manche wähnen, die mit der Beschaffenheit derselben weniger bekannt sind.
Kohle, Kupfer, Eisenerz, Graphit, Silber oder Gold. Bayern hat an Bodenschätzen einiges zu bieten. Ob im Spessart, Fichtelgebirge oder Frankenwald, der Oberpfalz, dem Bayerischen Wald oder am Alpenrand. Der Bergbau gehört zu Bayern. Und er hat Spuren hinterlassen. Oberirdisch in der Landschaft, unterirdisch in den Stollen und Schächten. Und inwendig, in den Köpfen, Herzen und Erzählungen der Menschen.
Stockheim im oberfränkischen Kreis Kronach. An einem sonnigen Augusttag geraten die Musiker der örtlichen Bergmannskapelle ins Schwitzen. Mit viel Inbrunst und aufgepumpten Backen blasen die Stockheimer ihre Blechinstrumente. Der Steigermarsch ist ein Klassiker der Montanmusik. Glück auf, der Steiger kommt! In Stockheim kommt er zwar schon lang nicht mehr, aber dafür sind ja einige Musiker der Bergmannskapelle da.
Mein Name ist der Dietmar Ring, du bist vor Ort.
Ich bin der Günter Scheler beim Förderverein Bergbaugeschichte.
Ja, ich bin der Albrecht Ring. Ich war 45 Jahre zweiter Dirigent, 53 Jahre im Ausschuss und weiterhin mit 74 Jahren immer noch erster Trompete.
Ich bin der Thomas Neubauer, erster Vorstand der Bergmannskapelle Stockheim und Bergmannssohn.
Wo Oberfranken auf Thüringen stößt, liegt die größte Steinkohlelagerstätte Süddeutschlands. Und mittendrin das Stockheimer Becken mit seinen Flözen. 250 Jahre lang wurde hier unter Tage gebohrt, geklopft und der Förderwagen gezogen bis 1968. Da war dann Schicht im Schacht. Die Erinnerungen an die Zeit des Bergbaus sind aber bei vielen Stockheimern lebendig. Selbst wenn sie in den 1960ern noch kleine Buben waren, wie Thomas Neubauer.
Ich habe mich auf dem Gelände ganz gut ausgekannt. Mein Wohnhaus war ja da oben gleich, mein Elternhaus, direkt neben der Zeche. Ich musste freitags nachmittags immer runter und musste quasi den Vater abholen, damit er nicht mit dem Lohnzettel in der Kantine. Die haben viel durchgekommen nach der Schicht. Ich war 4 Jahre alt, bis das Bergwerk zugemacht. Bei einem von den letzten paar Schichten durfte ich mal mit runterfahren auf die 23 Meter Sohle. Es war sehr schnell, holprig, laut. Aber mein Schock war dann später, wie ich dann mit in die Waschgau gegangen bin, wo sie sich geduscht haben. Wenn sie so schwarz waren, auf einmal sehen sie Männer schwarz-weiß.
Rußgeschwärzte Männer haben damals zum Dorfbild Stockheims gehört, wie der Grauschleier der Hausfassaden und die Lkw, die auf der Bergwerkstraße ihren Kohlendreck verloren. In den frühen 1950er Jahren, den Spitzenzeiten des Steinkohlebergbaus, haben 500 Leute im Bergwerk gearbeitet. Am Ende waren es nur noch halb so viele.
Heute ist die Zeche zu, aber die Bergmannskapelle Stockheim mit ihrer 100-jährigen Geschichte ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region.
Drei, vier. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht.
Die Steinkohle, sagt der gebürtige Stockheimer Joey Schneider, hat nicht nur Landschaft und Kultur geprägt, sondern auch die Mentalität der Menschen. Gerade mal 2000 Einwohner hat Stockheim heute. Und doch gibt's hier noch so etwas wie Revierstolz.
Bei uns hast du auf Kohle geboren. Das ist schon ein besonderes Qualitätsmerkmal. Wenn du draußen bist und sagst, auf Kohle geboren, das ist Stockheim. Das macht es eigentlich aus. Und in der Zeitung werden wir lesen, auch von unseren Fußballern, die ja ihr Stadion, Maxschachtstadion, nennen. Dann heißt es immer, die Bergleute haben wieder drei Punkte ergattert in der Bezirksliga, bitte. Ja? Ja? Der Maxschacht, der war von hier ungefähr 500 Meter entfernt.
Stockheims erster Bergmann war der Dackel vom Oberförster Gundermann. Im Jahr 1756 bewies der Hund ein goldenes Näschen, als er sich in der Waldabteilung Dachsbau eine schwarze Schnauze holte. Fortan haben die Stockheimer Steinkohle abgebaut, anfangs nur zögerlich und über Tage. Doch schon für das Jahr 1809 lassen sich 8 Zechen am Ort nachweisen.
Als 1863 dann die erste Lokomotive in den neu gebauten Stockheimer Bahnhof einfuhr, kam Bewegung ins Spiel. Die Region hat Industriegeschichte geschrieben, sagt Gerwin Eidloth vom Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim-Neuhaus.
Die erste Lokomotive, der Adler, wurde mit Stockheimer Kohle beheizt. Das Gute war, dass dann die Absatzmärkte besser erschlossen werden konnten. Früher ging ja erst einmal alles mit Fuhrwerk zu den Floßplätzen. Und dann flussabwärts bis nach Holland. Jetzt natürlich dann mit der Eisenbahn, gab es die Waggons. Der Kundenkreis wurde dann größer, Brauereien, Maschinenfabriken. Und die Stockheimer Steinkohle war bekannt für die beste Schmiedekohle, die größte Hitzeentwicklung.
1908 kauft der bayerische Staat die Stockheimer Schächte und hat hochtrabende Pläne. Ein Kohlerevier soll entstehen, wie im Ruhrgebiet. Denn Steinkohle ist damals der Treibstoff für die Wirtschaft.
Doch es wurde nichts draus, sagt Günter Scheler vom Förderverein. Nach nur 3 Jahren waren die staatlichen Betriebe allesamt stillgelegt.
Es war ein ständiges Auf und Nieder. Die schlimmste Situation war also nach 1911, weil da alles komplett zu war. Erst danach haben einzelne Bergleute so langsam wieder angefangen, ihre Grube letztendlich zu retten. Und so hat sich das dann wieder langsam aufgebaut, bis ja in den 50er Jahren über 500 Leute hier beschäftigt waren. Hat sich dann schon einiges getan.
Die Steinkohle war damals der größte Arbeitgeber am Ort. An die 45.000 Tonnen wurden in Spitzenjahren abgebaut. Aber es wurde immer weniger. Bis Ende der 1960er Jahre der Traum vom fränkischen Kohlenpott endgültig ausgeträumt war.
Übrig geblieben sind von der Grube St. Katharina nur das Fördermaschinenhaus und einige Nebengebäude. Die Schachthalle und der Förderturm fielen 1974 einem Brand zum Opfer. Günter Scheler zeigt auf die Mauerreste. Nur gut, sagt er, dass wenigstens das ehemalige Verwaltungsgebäude noch steht.
Wir haben oben unser Bergbaumagazin, ein kleines Museum. Auf Bedarf machen wir das dann auch für Wandergruppen auf. Und wo wir jetzt stehen, ist praktisch das Wanderzentrum für 3 bergmännische Wanderwege. Wir machen auch Führungen im Wald, wo also Altbergbau zu sehen ist, was man als Fremder nicht unbedingt so klar erkennen kann, was Bergbau ist. Deswegen machen wir eben die Führungen und können viel erzählen dazu.
Die Spurensuche auf dem Bergbauerlebnispfad ist eine Grenzerfahrung. Nur ein paar hundert Meter hinter der Zeche beginnt Thüringen. Vor 2-3 Generationen herrschte noch reger Austausch mit den Nachbarn drüben. Im Kalten Krieg aber wurde Stockheim nahezu abgeschnitten. Randlage rundherum. Nur die ganz Mutigen trauten sich noch ins Niemandsland an der Zonengrenze, wo die besten Beeren und Pilze aus dem Boden schossen. Aber mitunter auch DDR-Grenzschützer.
Der eiserne Vorhang war dicht, allerdings nur über Tage. Unter Tage blieb die Lage undurchsichtig. Deshalb kamen in den frühen 1960er Jahren sogenannte Markscheider aus Ost-Berlin, um die unterirdische Grenze neu zu vermessen. Die schlauen Stockheimer hatten nämlich das Arbeiterparadies förmlich unterwandert. Sie hatten einen Stollen nach drüben gegraben, der besonders gute Steinkohle führte.
Und die haben die da unten abgebaut, als die Marktseite kamen, war so ein Stollen mit 10 Metern reingetrieben. Also sofort Grenze und da musste alles zugemacht werden. Das weiß ich auch noch, das stimmt, das habe ich gesehen.
Von drüben im Osten kam im Juli 1956 auch Günther Baum. 23 Jahre war er damals alt, heute ist er 91. In Niederschlesien geboren und im sächsischen Zwickau aufgewachsen, hat der gelernte Schneider mit einem Kollegen rübergemacht und ist im Bergwerk gelandet.
Am 9. August haben wir hier angefangen. Der Hauer, der hat zurzeit keinen Kollegen gehabt. Und da hat der Steiger gesagt, noch, nimmst du den nicht gleich da. Da war ich gleich vor Ort mit gewesen, vor Kohle. Ne?
Wie war der erste Tag?
Ach Gott, erst einmal die Einfahrt. Aber ich habe gesagt, wenn die anderen reinfahren, muss ja gut gegangen sein. Dann kommst du da wieder raus. Das war freilich ungewohnt. Aber wenn man unten drin war, da hat man sich nicht mehr gedacht. Das, man hat halt seine Arbeit gemacht, genau wie da. Ne? Freilich, man hat sich nur mal den Kopf gestoßen, weil es so zu tief war.
Den Kopf hat sich Günther Baum noch öfter gestoßen in seinen 12 Bergwerksjahren. Von 1956 bis 1968 war er in Schichtarbeit unter Tage.
Die Früh- und Mittagsschicht, die hat nur Kohle gemacht und nachts ist gezimmert worden. Also wenn ein Stempel gebrochen war oder so, ne, dann Gleis vorgebaut oder irgend so rein. Ne. Ich war Hauer, 63 Jahre meine Hauerprüfung gemacht, da war einer von Bayreuth, Bergrad. Und man hat aber viel anderes gemacht. Haspel gefahren, angekuppelt, die Hunde und so weiter, ne, wie es halt so war. Als Hauer musste man alles Mögliche machen. Ne.
Hauer, Hunde, Haspelfahrer. Die Bergleute haben ihre eigene Sprache. Ein Hauer ist ein ausgebildeter und geprüfter Bergmann. Ein Haspelfahrer bedient am Schacht die Seilwinde, die das Gestein nach oben hieft. Und das Hundeankoppeln hat nichts mit bellenden Vierbeinern zu tun. Der Hund mit T ist nämlich ein Förderwagen, mit dem die Kohle aus dem Stollen transportiert wird.
Dienstantritt war morgens um 6. In der Kaue, wo die Umkleide und Waschräume waren, haben die Bergleute ihr staubiges Arbeitsgewand angelegt. Von unten kamen die Kollegen, die gerade Schichtende hatten. Man wünschte sich Glück auf. Dann ging's im Gänsemarsch den Schacht hinab. Den weitesten Weg hatten die Hauer, die oft 20 Minuten brauchten, bis sie an ihren Ort kamen. Auf 320 Meter lag die tiefste Sohle. Abgebaut wurde auf 251.
Unter Tage waren 40 Mann, aber natürlich nie gleichzeitig. Das wäre zu eng geworden, sagt Günther Baum und lacht. Vor Ort waren meist 2 Mann, um Kohle zu machen, die dann von Schleppern im Grubenhund rausgefahren wurde.
Das Hauptwerkzeug war die Keilhaue, Beil und Säge und natürlich die Schaufel. Das war die Pfannschlepper, haben wir gesagt. In einem kurzen Stiel, unten drin konnte man sich noch nicht bewegen. Man hat 70 Zentimeter vorgearbeitet, dann musste wieder gebaut werden. Das Holz ist ja, muss man zurecht machen, die Stempel sind eingehackt und die Kappe oben rüber. Und das war das Gezähe, auf Deutsch gesagt, das Werkzeug. Ne? Und natürlich auch den Presslufthammer. Wir haben gesagt, bekommen.
Der Sound eines einzelnen Presslufthammers aus dem Lautsprecher im Bergbaumagazin von Stockheim. In Wirklichkeit war es unten im Stollen viel lauter, sagt Günter Scheler. Denn unter Tage haben oft 5, 6, 8 gleichzeitig gearbeitet. Ohne Schutzausrüstung.
Kein Ohrstöpsel, keine Staubmaske, nichts, keine Sicherheitsschuhe. Das war nur die abgetragene Alltagskleidung, wo die Bergleute hatten. Also war schon dürftig damals.
Lärm, Hitze, schlechte Luft. Die Arbeit im Bergwerk war hart und gefährlich. Aber war sie wenigstens gut bezahlt? Günther Baum lacht und möchte zunächst gar nicht darauf antworten.
Soll ich sagen? Wir haben in 8 Stunden Arbeit, das war 56, 11 Mark und so viel gehabt.
11 Mark?
11 Mark in 8 Stunden Arbeit, unter Tage. Ich habe noch von 1963, hat meine Frau einmal einen Lohnstreifen aufgehoben, dann habe ich noch daheim, da waren es 63, waren es 13 und so viel Mark. Aber das war auch nicht die Welt, oder?
Eine Schicht. Eine Tagesschicht.
Wenn mir das jemand sagt, das habt ihr in einer Stunde gehabt. Nee, in 8 Stunden.
Günter Baums Schwager hat im Ruhrgebiet als Bergmann deutlich mehr verdient. Deshalb haben sich auch viele Oberfranken im Kohlenpott eine Arbeit gesucht. Günter Baum ist geblieben. Bereut hat er es nicht.
Eigentlich nicht. Aber jetzt, wenn ich überlege, will ich nicht mehr reingehen.
Warum?
Es gibt tausende Schöneres zu tun. Alles wie unten in der Grube. Aber wo man drinnen wohnt, hat sich das nie gedacht.
Wehmut weckt der Blick zurück also nicht. Denn bei aller Nostalgie darf man die Strapazen und Gefahren unter Tage nicht vergessen. Der sozialkritische Lyriker Karl Henkel hat sie 1921 in seinem Gedicht »Im Schachte der Zeit« so beschrieben.
Rings tönt ein Hämmern durch die Nacht. Wo bin ich? Tief im Erdenschacht. Die Grubenlampen flimmern trüb, gib Acht, so dir dein Leben lieb. Links droht ein Abgrund, rechts ein Spalt, tritt sicher, wahre deinen Halt.
Unfälle gab es immer wieder, auch zu Günter Baums Zeiten. 1964 etwa, als ein Wassereinbruch einen Kollegen einfach weggeschwemmt hat. Im Jahr darauf wurde ein anderer Kumpel verschüttet. Beiden war nicht mehr zu helfen.
Einige Jahre früher, 1955, waren im Mackschacht schon einmal zwei Männer eingebrochen. Einer von ihnen war der Onkel von Albrecht Renk. Tagelang wurde fieberhaft versucht, die eingeschlossenen Bergarbeiter zu befreien. Vergeblich. Als sie endlich gefunden wurden, bot sich ein furchtbares Bild.
Die haben alles, was sie gedacht haben, es hält sie am Leben, haben sie versucht zu essen. Da haben sie auf Schuhsohlen rumgebissen. Also die sind alle beide wahrscheinlich da unten jämmerlich verhungert. Ja, und dann war halt auch diese Beerdigung. Da ging ja ein riesen Leichenzug durch das Dorf. Ich glaube, das waren damals 600 Knaben und Ortsansässige auf dieser Beerdigung. Also es muss eine herzergreifende Szenerie gewesen sein auf dem Friedhof.
In den 200 Jahren der Stockheimer Bergbaugeschichte waren 100 Tote zu beklagen, darunter auch eine Frau. Wer sie war, weiß niemand. Aber dass sie sich unter Tage aufhielt, ist ungewöhnlich. Normalerweise durften Frauen und Kinder nicht einfahren. Da waren Bergleute abergläubisch.
Nur eine Frau genoss in den Gruben höchste Verehrung. Bis heute. Die heilige Barbara. Viele Stockheimer kommen im Kittel, also in der Tracht, wenn Anfang Dezember die alljährliche Barbara-Feier stattfindet. Bei der Bergparade nach dem Gottesdienst geht's zur alten Zeche hinüber. Große Reden werden nicht geschwungen, aber zur Tradition gehört, dass man sich der früheren Zeiten erinnert. Alte Geschichten werden erzählt. Und manchmal wird auch Bergmanns Garn gesponnen.
Die Faszination, die vom Erdinneren ausgeht, ist so alt wie der Mensch selber. Schon die frühesten Geschichten und Märchen erzählen von der Suche nach verborgenen Schätzen, vom Erforschen des Unbekannten, vom Kampf mit der Natur.
Schneewittchens sieben Zwerge sollen in einem Bergwerk gearbeitet haben, das manche im Spessart verorten. Und der launische Riese Rübezahl, ein mächtiger und unberechenbarer Berggeist, taucht, verkleidet als Bergmann, gelegentlich unter den Menschen auf.
Auch romantische Schriftsteller wie Novalis waren im frühen 19. Jahrhundert gefesselt vom Dunkel der Stollen und Schächte. Im Roman Heinrich von Ofterdingen lässt Novalis seinen gleichnamigen Helden auf einen alten Bergmann treffen, der ihm von den Wundern und Geheimnissen unter Tage erzählt.
Von Jugend auf habe er eine heftige Neugierde gehabt zu wissen, was in den Bergen verborgen sein müsse, wo das Wasser in den Quellen herkomme und wo das Gold und Silber und die köstlichen Steine gefunden würden, die den Menschen so unwiderstehlich an sich zögen.
Die Frage, wann die ersten Menschen auf die Idee kamen, nach wertvollen Bodenschätzen zu graben, lässt sich natürlich nicht mit einem Datum beantworten. Aber es geschah deutlich früher, als man annehmen möchte, sagt Martin Straßburger, der als Montanarchäologe die Geschichte des Bergbaus erforscht.
Da müssen wir in die Altsteinzeit sogar zurück. Jura-Hornsteine wurden schon in der Altsteinzeit mitgenutzt. Also sei es für Messerklingen, vielleicht auch Faustkanne in der Altsteinzeit. Dann im Neolithikum weiter, wirklich dann die größeren Klingen, Silex-Klingen, die man gemacht hat, Sichelklingen, die man brauchte, die auch weit verhandelt wurden. Das kommt dazu, also ein richtiger Feuersteinhandel, den wir dort haben.
Einen großen Sprung machte der Bergbau in der Jungsteinzeit, vor etwa 6.000, 7.000 Jahren, als Jura-Hornsteine untertägig abgebaut wurden. In Schächten, die bis zu 5, 6 Meter tief waren.
Im Neolithikum haben wir richtig Schachtanlagen, Schacht an Schacht, nebeneinander. Also wirklich alles durchlöchert im Gelände, so muss man sich das vorstellen. Wenn ein Schacht dann aufgegeben wurde, hat man den nächsten angesetzt, mit dem, was man rausgeholt hat, den alten Schacht wieder verfüllt. Und so ging das dann immer weiter.
Früh erwachte auch das Interesse an Eisen. In Ostbayern sind die Anfänge der Eisenverhüttung für die späte Latènezeit nachgewiesen, also zwischen 150 bis 50 vor Christus. Im oberpfälzischen Raum Amberg-Sulzbach, wo später ein Bergbaugebiet von mitteleuropäischer Bedeutung entstand, reicht die Geschichte der Eisengewinnung und Verarbeitung sogar 2700 Jahre zurück.
Und dann ist da natürlich noch das Salz. Ein Universalrohstoff, der tagtäglich Verwendung fand, beim Haltbarmachen von Lebensmitteln, bei der Lederverarbeitung oder im Handwerk. Wer den Abbau und Handel mit Salz kontrollierte, genoss schon vor 3000 Jahren Macht und Wohlstand. In Hallstatt, Dürnberg und Reichenhall entstanden regelrechte Metropolen des weißen Goldes.
Bergbau gab es auch in der Römerzeit. Allerdings fehlen in Bayern dafür bisher die Nachweise, sagt Martin Straßburger. Nur der in Augsburg gefundene Sarkophag eines Steuerbeamten ist erhalten, der mit Bergwerken in Rätien und Noricum zu tun hatte.
Deutlich mehr Spuren gibt's aus dem Frühmittelalter, zum Beispiel vom Erzbergbau in der Merowingerzeit. Im tertiären Hügelland um Augsburg haben Wissenschaftler im Boden dicht an dicht zahlreiche Schächte gefunden, insgesamt um die 6000. Ein wirtschaftlich sehr gut erschlossenes Gebiet also. Gleiches gilt für Regensburg und Umgebung. Denn auch in der Oberpfalz gab es schon früh Eisenerzbergbau und Eisenproduktion.
Stimmt es also, was Bischof Arbeo von Freising, der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung um das Jahr 770, in seiner Emmerams Vita über Bayern geschrieben hat?
Herrlichstes Land, erstrahlend in Anmut, ergiebig an Eisen, an Gold und Silber.
Da ist was dran. Also mit dem Eisen hat er auf jeden Fall recht. Silber wird schon ein bisschen schwieriger, da müssen wir Richtung Oberpfalz gehen. Da können wir mit Silbererzen dann rechnen. Gold gibt es ja auch in Bayern. Wir kennen die Gewinnung vor allen Dingen seit dem Spätmittelalter dann. Aber Goldvorkommen gibt es.
Zum Beispiel 12 Kilometer nordöstlich von Bayreuth, am Fuß des Fichtelgebirges. Dort liegt das beschauliche Gold Kronach. Ihre Blüte erlebte die heute 3500 Einwohner zählende Stadt im Mittelalter, als der Goldbergbau Menschen aus nah und fern anlockte. Goldmühl, Goldberg, goldene Aussicht. Viele Orts- und Flurnamen belegen, dass das Edelmetall hier lange das Leben beherrschte.
Das Goldbergbaumuseum von Gold Kronach ist in einem 300 Jahre alten ehemaligen Forstamtsgebäude untergebracht. Dort warten zwei ältere Herren, die sich bestens auskennen mit der Historie. Heinz Zahn, Jahrgang 1940, ist einer der Gründer des ersten Besucherbergwerks vor Ort. Und der promovierte Pädagoge Klaus-Dieter Nitsche, geboren 1943, ist seit vielen Jahren Vorstand des Museumsvereins. Aber in Goldkronach wartet noch ein Dritter im Bergbaubunde, ein echtes Universalgenie, ein Forschungsreisender, der die Welt erkundet hat.
Alexander von Humboldt hat hier in der Zeit von 1792 bis 1796 wochenweise, tageweise genächtigt und hat von hier aus die Bergbaugeschichte des nahen Goldberges und natürlich auch des Fichtelgebirges untersucht.
Humboldt kam erstmals im Juli 1792 im Rahmen einer Inspektionsreise nach Goldkronach. Im Jahr darauf wurde der 23-Jährige dann zum Oberbergmeister befördert und trat offiziell seinen Dienst an.
Es gibt ja in dem Fichtelgebirge unwahrscheinlich viele Bergbaustätten. Nicht nur Gold, wie hier, sondern auch Eisen, Kupfer, Schiefer zum Beispiel. Und da hat Preußen, das Königshaus letzten Endes, einen jungen Mann, der gerade frisch mit dem Studium in der Bergakademie in Freiberg fertig wurde, hierher geschickt mit der Aufgabe, die alten Bergbaustätten, die noch im Betrieb waren, zu untersuchen auf Wirtschaftlichkeit.
Der junge Humboldt geht mit großer Leidenschaft ans Werk. Die einst so reiche Goldlagerstätte am Goldberg interessiert ihn besonders. In einem Brief an seinen Freund Karl Freies Leben schreibt er:
In Goldkronach besonders bin ich glücklicher gewesen als anderswo.
Das oberfränkische Territorium, das einst den Markgrafen von Bayreuth, Ansbach und Kulmbach gehörte, war erst kurz zuvor an Preußen gefallen. Dort erinnerte man sich, dass in der Region Wertvolles zu holen ist, unterirdisch.
Dank einer geologischen Störung namens Fränkische Linie. Diese bedeutende tektonische Bruchzone trennt die älteren harten Gesteine des Fichtelgebirges von den jüngeren weichen Gesteinen des Vorlandes. Entlang der Linie, die sich 200 Kilometer nach Osten bis ins böhmische Karlsbad zieht, herrscht im Erdinnern ein Vulkanismus, der einst auch das Gold an die Oberfläche brachte.
Das ist dann irgendwann in den Bächen der Region aufgetaucht. Besonders berühmt war der zu Patenbach. Dieser Nebenfluss des Weißen Mains führte winzige Goldblättchen, die mit Tierhäuten und sogenannten Waschherden aus dem Bachsediment gefischt wurden. Goldseifen nannte man diese Methode, die recht ergiebig war.
Man hat sogar aus diesem zu Patenbach pro Kalenderjahr etwa 150 Kilogramm 24-karätiges Gold rausgewaschen. Dieser zu Patenbach war bekannt in ganz Deutschland als stark goldhaltiger Bach. Das war die Zeit etwa von 1250 bis 1450 und bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein.
Aber als die Bäche immer weniger hergaben, da fing man an, sich ins Quarzgestein der Berge vorzuarbeiten. Bereits um 1350 hatten die Kronacher eine Reihe von Stollen angelegt.
Man hat bis zu 200 Kilogramm pro Jahr gefördert und der Ort selber hieß ja immer noch Kranach oder Kronach. Und da hat man das Bergrecht verliehen. Das Bergrecht war gekoppelt mit der Erhebung jetzt zur Stadt Goldkronach.
1365 wurde aus Kronach also die Stadt Goldkronach. Von den etwa 500 Einwohnern war die Hälfte im Bergbau samt Nebenberufen tätig, sagt Klaus-Dieter Nitsche.
Zimmerleute, um die Stollen noch fester zu machen, und Schmiede, um das Bergeisen, das heißt die Hammerköpfe zu schmieden. Das war eigentlich die Hauptaufgabe jetzt der Einwohner Goldkronachs. Und der tatsächliche Bergmannsbetrieb vor Ort, das dürften im Stollen vielleicht nur 3-4 Personen gewesen sein.
Die bedrückende Enge unter Tage wird im ersten Stock des Goldkronacher Museums deutlich. In einem Diorama frettet sich eine lebensgroße Elendsgestalt querliegend durch die Finsternis eines Stollens. Karrenläufer hat man solche Bergarbeiter genannt, denn normalerweise zogen sie einen Karren oder einen Wagen hinter sich her.
Und nachdem ein Wagen in den Stollen viel zu breit war, hat man eine Art Schlitten konstruiert und hat auf den Schlitten die abgebauten Quarzstücke aufgeladen und nach draußen an das Mundloch transportiert, draußen wiederum aufgeladen auf einen Einachskarren und diesen Einachskarren nach Goldmühl gebracht. Da wurde das gemahlen, das Gestein, zu Gesteinsmehl.
Um einen prächtigen Goldkronacher Doppeldukaten prägen zu können, mussten aus dem groben Gesteinsmehl erst einmal die feinen Goldplättchen herausgelöst werden. Dafür nutzte man seit 1480 das Amalgamverfahren.
Man hat den Gesteinsstaub letzten Endes mit Quecksilber versetzt, verrührt. Die Bergknechte haben dann immer noch mal etwas mehr Quecksilber dazugegeben und eigentlich gar nicht so recht gewusst, wie gesundheitsschädlich Quecksilber ist. Das haben die eingeatmet und in manchen Büchern steht drin, in einigen Jahren, dass etwa 8 bis 10 Bergknechte gestorben sind an Quecksilbervergiftung. Da heißt es, derjenige ist an Auszehrung gestorben. Er hat sich innerlich vergiftet und konnte nicht mehr essen und somit ist er gestorben.
Quecksilber hin, Auszehrung her, Gold war wertvoll und höchst einträglich, zumindest für manche. Rechnet man die 200 Kilogramm, die in der Markgrafenzeit abgebaut wurden, in heutige Währung um, kommt man auf jährlich 15 Millionen Euro, die die Herrschaften eingenommen und gleich wieder ausgegeben haben. Denn mit dem Erlös
kann das alte und neue Schloss unterhalten werden in Bayreuth. Es kann die Eremitage gebaut werden. Bayreuth selber hat ja gelebt davon, auch mit vom Goldabbau Goldkronax. Heute ist übrig geblieben die Münzgasse. Da hat es eine Nebenmünze gegeben, die vielleicht 30 Jahre existiert hat, die eben Golddukaten geprägt haben.
Auf die Blütezeit im 14. und 15. Jahrhundert folgten Kriege, Pest und der allmähliche Niedergang des Goldbergbaus. Immer wieder versuchten die Landesherren, das einst einträgliche Geschäft neu zu beleben. Auch der junge Alexander von Humboldt kam 1793 mit diesem Auftrag und erfüllte ihn mit Bravour. Er reorganisierte den Bergbau, modernisierte die Abbauverfahren von Silber, Nickel, Zinn und Eisen. Und auch die Goldgruben von Goldkronach schrieben bald wieder schwarze Zahlen.
Dabei war Alexander von Humboldt kein kalter Manager, der nur am Profit dachte. Er hatte immer auch das Wohl der Bergleute im Blick. Humboldt reformierte die Bergbauhilfskasse, eine Art Unterstützungsfonds für Kumpel in Not. Er erfand eine neue Grubenbeleuchtung, den sogenannten Lichterhalter. Und in einer Zeit, in der es noch keine Pflichtschulen gab, errichtete er die ersten Berufsschulen für Bergleute.
Nur 10 Autominuten vom Museum entfernt liegen auf dem Goldberg bei Brandholz 2 Besucherbergwerke, in denen einst Gold abgebaut wurde. Die Schmutzlerzeche und der mittlere Name Gottesstollen, der von Mitte des 15. bis Anfang des 19. Jahrhunderts in Betrieb war.
Gehen wir jetzt mal rein.
Jawohl.
Glück auf.
Also dann Glück auf.
Der Maschinenschlossermeister Heinz Zahn aus Goldmühl hat kräftig daran mitgewirkt, dass der mittlere Stollen seit 1993 in den Sommermonaten als Schaubergwerk für Besucher zugänglich ist. Der bergbaubegeisterte Rentner hat schon viele Führungen in die Unterwelt gemacht.
Also, ich habe Bergmannsgröße. Sie müssen schon ein bisschen aufpassen. Sie müssen sich beim ersten Mal durchbücken.
Bergmannsgröße ist so...
Schauen wir mal, 1,60
Meter. 1,60 Meter, ah, darum habe ich einen Helm auf, jetzt verstehe ich.
Ja,
okay, da steht es oben ein bisschen hoch. Na, mir gar nichts, das ist ein Arbeitsplatz. So, wird schon eng.
Der Bergmann hat nicht mehr rausgeschlagen, was unbedingt notwendig war. Einmal die Erzader zur Ausbeutung und dann noch so viel, dass er halt selber durchgepasst hat. Hier sieht man eine kleine Ader, die nur bis zu 3 cm hier durch den Berg runterführt. Aber daran ist nachweislich Gold.
Das ist tatsächlich so, wie die damals 1450 sich langsam in den Berg vorgearbeitet haben.
Das ist ein sogenannter Suchort. Die Bergleute wollten ja wissen, ob eventuell einige Meter weiter eine weitere Quarzader verläuft. Und deswegen haben die immer mal so Abstriche gemacht. Wenn man nichts gefunden hat, muss man halt aufhören. Ja, Alexander von Humboldt hat diese Bergwerke besichtigt, hat zum Beispiel festgestellt, dass der Name Gottes ausgebeutet ist, hat aber in der Fürstenzeche andere Stollen benannt, in denen ein Abbau noch würdig wäre. Ist auch gemacht worden.
Auf Humboldt und die preußische Zeit folgte ein napoleonisches Intermezzo, bevor Franken dann an Bayern fiel. Das Königreich hatte durchaus Interesse am Edelmetall, aber oft gaben die Stollen nicht mehr viel reichhaltiges Quarzgestein her. Zudem wurde das Gold aus dem Ausland immer billiger. Im frühen 20. Jahrhundert jedoch, da gab es ein letztes Aufbäumen. Einige der brachliegenden Stollen sollten noch einmal zum Leben erweckt werden.
Um 1920 herum hat die Fichtelgold-Aktiengesellschaft, die damals die Bergrechte hatten, die ersten Aktien aufgelegt, die kurzzeitig gekauft wurden. Aber durch die erste Geldentwertung waren die Aktien wertlos. Dann kam später eine Pegasus-Aktiengesellschaft und die hat heute noch im 21. Jahrhundert die Bergrechte in Goldkronach.
Gold wäre noch da am Rand des Fichtelgebirges. Aber das hochgiftige Amalgamverfahren, das Umwelt und Mensch verdirbt, das will hier heutzutage niemand mehr haben. In anderen Weltgegenden aber, etwa im Norden Kolumbiens, ist dieses Quecksilberverfahren noch gang und gäbe, oft unter abenteuerlichen Bedingungen und ohne Schutzausrüstung.
Kilometer weiter südlich, im malerischen Pfaffenwinkel am Rand der Alpen, leben in der Marktgemeinde Peißenberg heute knapp 13.000 Menschen. Bis 1971 stand hier eines von mehreren südbayerischen Pechkohlebergwerken.
Siehst du, da hinten haben wir jetzt Weißenberg, Hohen Weißenberg, Peiting, Marienstein, Haushamm, Miersbach, Binsberg.
Im Bergbaumuseum am Peißenberger Tiefstollen steht der 86-jährige Hans Zapf vor einer Landkarte. Der ehemalige Kumpel kennt sich gut aus in seiner Heimatregion, oberirdisch und unterirdisch.
Das war die Mulde da ran, an Hohen Weißenberg vorbei, und das hat vor 63 Millionen Jahren ist da das ganze Klump rangekommen durchs Nordmeer, hat das alles mitgeschwemmt, die Bäume umgelegt, mit Schlamm bedeckt, gell? So ist halt die entstandene Kohle. Gell? Und wir haben halt eine Pechkohle.
War Steinkohle, das ist ein bisschen ein Unterschied.
Steinkohle ist noch älter. Die ist 360 Millionen Jahre alt. Und die unser plus 63. Bloß ist gut gesagt.
Als im Jahr 1580 ein Bauernbub namens Christoph Lenker beim Viehhüten am Hohen Peißenberg ein Lagerfeuer anzündete und damit den ganzen Hang in Brand setzte, hatte er unfreiwillig die Pechkohle entdeckt. Sie lag unmittelbar unter der Grasnarbe. Von da an wurde hier nach Kohle gegraben. Aber ein systematischer Abbau begann natürlich erst zur Zeit der Industrialisierung. Nach 1840 ging die Peißenberger Kohle auch an größere Abnehmer, wie etwa die Spinnfabrik in Augsburg.
110 Jahre später ist dann Hans Zapf dazugekommen und im Bergwerk geblieben, bis zum letzten Tag.
Mein Großvater war an der Grum, mein Vater war an der Grum. Und wie ich angefangen habe, da bist du zuerst ein Gewerkschaftsbüro reingekommen. Dann hast du beitreten müssen an der Gewerkschaft. IG Metall. Und dann bist du erst zum Chef reingekommen. Aber das war so eine Zeit. Das war 52. Das hat dazugehört, ja. Und vor allen Dingen, du bist auch erzogen worden von den alten Bergleuten. Gell? Da hat es keinen Widerspruch gegeben.
Die Mutter war ja zunächst nicht so begeistert, dass der 14-jährige Hans ins Bergwerk gehen wollte. Aber als Kriegerwitwe mit vier Kindern war sie dann doch recht froh, dass der Bub eine gescheite Stelle fand.
Da habe ich mich halt hochgearbeitet, bin ja im Bau drin gewesen. Ich war ein dürrer Hund, die waren 20, 22 cm hohes Flöz. Da habe ich einschlafen müssen, war aber bloß 70 Meter lang. 70 Meter noch. Kohl raushauen und der ist dann nachgerutscht, über Rutschen und aufgeladen worden in Hund. Ein Hund ist ein Kohlewagen.
Hans Zapf war 17, als er das erste Mal einfahren durfte. Hinunter im Korb auf 600 Meter mit 8 Metern pro Sekunde. Aber das war ja noch moderat, quasi wie gebremst. Mit Achtung einfahren haben die Bergleute das genannt. Manchmal aber, wenn neue Kollegen gekommen sind, dann haben sie sich einen Spaß erlaubt, um die Frischlinge ein bisschen zu erschrecken.
Wenn wir oft einen Scheiß gemacht haben, dann haben wir einen Nein gehabt haben, dann haben wir ausgeschaut, ohne Achtung, das kann doch nicht machen, das geht doch nicht. Ohne Achtung fahren wir, gut, dann ist er weggefahren. 18 Meter in der Sekunde. Du warst die ersten 30, 40 Meter warst du in der Luft. Freifall. Die haben blärt da drinnen. Haben wir gesagt, was blärt denn jetzt? Das Seil ist ab, und da war ich schön. Und da haben wir schon einen Hund da, da kein Seil ab. Da hast du schon immer schon. Also, ein Hund war wir schon, weißt du. Wenn man einen was unten hat können, dann haben wir sie am unten. Aber nicht bösartig.
Rau, aber herzlich ist es oft zugegangen unter Tage. Bergleute haben halt einen trockenen, manchmal auch pechkohlen schwarzen Humor. Die meisten Kumpel hörten damals auf Spitznamen. Der eine, der den Saft vom Rana, also der roten Beete, so gern getrunken hat, das war der Rana-Prier. Ein anderer, namens Ludwig, hat bei einem Arbeitsunfall seinen Daumen verloren, das war dann der Damaluki.
1200 Peißenberger haben über Tage gearbeitet, zum Beispiel in der Schlosserei oder in der Elektrowerkstatt. Und 2000 waren Untertage. Natürlich nie gleichzeitig, sondern im Schichtbetrieb. Die Bezahlung war besser als in anderen Handwerksberufen, erzählt Hans Zapf. Als Ausgelernter hat er 450 Mark im Monat verdient. Und bis zur Heirat hat er mit der Mutter und seinen drei Schwestern in der Bergarbeitersiedlung gewohnt.
Dass es den Bergleuten in den 1950er Jahren relativ gut ging, hatte auch viel mit der Gewerkschaft zu tun, meint Hans Zapf. Und Leo Alt, der Vorsitzende der Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg, nickt zustimmend.
Wir waren alle bei der Gewerkschaft. Ohne Gewerkschaft bist du gar nicht angestellt worden.
Also die Peißenberger, die waren einmal eine Zeit lang, zu Anfang, Mitte der 60er Jahre, der modernste Bergbaubetrieb in Europa.
In ja. Europa, das ja. muss man sagen. Ja. Also da haben die Trommen im Ruhrgebiet noch lange nicht hierhin können.
Unser Bergbau,
der war fortschrittlich.
Ach, der war fortschrittlich. Sehr modern. Also wirklich war.
Und auch in den Gewerkschaftssachen waren ja, die genau, gut, saugut genau. aufgestellt. Gell.
Und die Gewerkschaft hat auch was zum gehabt.
Die Bergarbeiter der Region standen politisch meist links. Im Februar 1919 zum Beispiel ist eine Abordnung aus dem benachbarten Penzberg in Bergmannstracht nach München hineingefahren und ist mitgegangen beim Trauerzug für den ermordeten Sozialisten Kurt Eisner, den ersten bayerischen Ministerpräsidenten. Im selben Jahr wählte Penzberg dann mit Hans Rummer einen Bergmann und Sozialdemokraten zum Bürgermeister. Rummer gehörte später zu den Mutigen, die dem Aufruf der Freiheitsaktion Bayern folgten. Sie haben sich in den letzten Kriegstagen gegen den Zerstörungswahn der Nationalsozialisten gewehrt. Sie haben die geplante Sprengung des Bergwerks verhindert und den Nazi-Bürgermeister abgesetzt. Dafür wurden Hans Rummer und 7 Mitstreiter in der Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945 erschossen. 8 weitere Menschen, darunter eine schwangere Frau, wurden an Bäumen erhängt. Die Opfer waren größtenteils Sozialdemokraten oder Kommunisten.
Hans Zapf war damals noch ein kleiner Bub und Leo Alt war noch gar nicht geboren. Persönliche Erinnerungen an die Nazizeit haben sie also keine. Aber eines wissen sie genau, nach dem Krieg...
Die ganzen Bürgermeister, das waren, also die alle waren alle Rote.
Lauter Rote waren ja. das. Ein anderer ist gar nicht nachgekommen.
Das Motto im Stollen lautete... Glück auf und Kohle machen. Hans Zapf wurde Streckenmeister und später mit einer Zusatzausbildung auch Sprengmeister. Von da an durfte er schießen. So nennen die Bergleute die Sprengungen im Stollen. Fast täglich klingelte bei Hans Zapf das Telefon. Sprengmeister, komm hinterher.
Bin hintergegangen, hab Sprengstoff, so und so viel Loch habe ich gehabt, dann habe ich den rein und dann habe ich versetzt. Versetzen heißt das, Sprengstoff einbringen in die Löcher. Ja, gute 2 Meter reinbohrt auf einmal. Und das haben wir auf einmal rausgesprengt. Da war die Hölle los. Du hast hundertprozentig sein müssen. Sonst hast du den Beruf nicht ausführen können. Weil das war sehr gefährlich. Aber ich habe das mit Freude gemacht und das war schön.
Und dann führt mich Hans Zapf beim Museum hinaus. Hinter zum Mundloch, dem Eingang vom Stollen. Davor steht heute noch sein ehemaliges Arbeitsgerät. Ein eisernes Vehikel.
Das war mein Sprenghund. Ein Kohlewagen, der hat da hinten Sicherheitsschlösser dort gehabt. Und da habe ich meinen Sprengstoff drin gehabt. Ich habe 2 Arten von Sprengstoff gehabt. Ein Monschilit 3 und Wetternobilit B. Wo Kohle war, habe ich mit Wetternobilit B springen müssen. Der hat nicht so eine Hitzeentwicklung wie ein Monschilit 3. Und ein Monschilit 3, wo ich auf der Hauptstrecke war, die wo ich auf Hugelwindung gesprengt habe, die Strecke, da habe ich ein Monschilit 3 gehabt, das war ein brisanter Sprengstoff. Gell? Und die habe ich alle da drin gehabt. Und die, da war ein Buch drin, habe ich jede Patrone aufschreiben müssen, jeden Zünder aufschreiben müssen, habe ich alles machen müssen.
Jetzt wird es finster.
Ja, nehmen wir gleich oben. So, da fahren wir jetzt hinter.
Am Tiefstollen steht schon die Bockerlbahn bereit, mit der die Besucher in den Berg einfahren können. Hans Zapf nimmt die Abdeckplanen herunter. Von unzähligen Führungen weiß er, Kinder und Journalisten, die wollen immer alles genau wissen und selber ausprobieren.
Magst du fahren?
Ich fahr.
Ja.
Fahr ich.
Schau.
Was muss ich machen?
Den hebe ich da. Rundum festhalten.
Ja.
Und wenn er halten soll, wieder zurück.
Wieder zurück. Gut.
Okay.
Das glaube ich, kann ich mir merken.
Also, dann fahren wir nach vorne. Das Gebäude da, das da, das habe ich noch rausgesprengt. Das war meine letzte Sprengarbeit. Da sind wir als Kinder, aber nein, da war alles zubetoniert. Wenn Fliegeralarm war, waren wir da herum. Ich habe in der Nähe gewohnt. Und da geht es zum Sprengstoff, kommen wir rein. Da ist Sprengstoff rein, da wollen wir springen. Jetzt schau her, jetzt da vorne ist ein. Super.
Fahrprüfung bestanden, oder?
Nach ein paar hundert Metern sind wir schon mitten im Berg, wo einst die Peißenberger Pechkohle abgebaut wurde, bevor sie dann in den Wohnungen der Münchner oder in den Brauereien und Industriebetrieben verheizt wurde. Wie so eine Sprengung funktioniert hat, kann man im Schaubergwerk auf einer Plattform hautnah erleben. Hans Zapf zieht den Sprengvorhang herunter und plötzlich rumpelt's und scheppert's und staubt's wie bei einem Erdbeben.
Da wackelt's jetzt. Schau mal, Achtung, Feuer. Schau, hier. Und so hat die ganze Erde gebebt. Das ist ein Pulverdampf. Da vorne habe ich einen Ventilator, der haut dann das ins Freie aus.
Hans Zapf ist ein umsichtiger Mann. Er und seine Leute sind von großen Unglücken verschont geblieben. Aber manchmal, sagt er, hat auch die heilige Barbara mitgeholfen. Ohne die Schutzheilige der Bergleute wäre es wohl oft nicht so glimpflich ausgegangen.
Da kann man auch lachen oder nicht, aber wir haben an die Barbara geglaubt. Und die Barbara hat uns wirklich oft geholfen. Sind wir da drunten, am Bau drin, da wo die Kohle war, da ist ja alles abgestützt worden, da hat es geracht und geschäbert. Im Hinterkopf hat aber jemand zu mir gesagt, du, hör auf, geh raus, das ist zu gefährlich und so. Dann sage ich, raus, sofort raus. Und meine Leute sind raus, dann waren wir 10 Meter drinnen, dann hat es ein Erdbeben gegeben da drunten, hat's alles hat's zusammendruckt wie nichts. Und das war Barbara, die, wo man gesagt hat, geh raus. Und da lachen wir oft. Das geht ja gar nicht. Ja, die haben Ahnung. Die haben Ahnung. Barbara hat mir schon ein paar Mal geholfen.
Dass unter Tage nur selten etwas Schlimmes passiert ist, hat freilich auch damit zu tun, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Hundertprozentig.
Ich habe gute Leute gehabt und die haben zusammengeholfen, die Leute. Okay? Also, es war schon ein Zusammenhalt. Ich muss sagen, das war eine Kameradschaft. Sowas hat man nie mehr gefunden. Die Freundschaft, wo es da drin gegeben hat, gibt's nirgends. Gibt's nirgends. Gell?
Als Erdöl in den 1960er Jahren billiger wurde, geriet die Kohle in die Krise. Die Bayerische Berghütten- und Salzwerke AG musste Standorte schließen. 1971 war es dann ganz vorbei mit dem bayerischen Kohlebergbau. Auch in Peißenberg war Schicht im Schacht.
Dass damals an die 3000 Bergleute wieder schnell in Lohn und Brot kamen, war einem hervorragenden Sozialplan und dem bayerischen Staat zu verdanken. Hans Zapf ist damals im Triebwerksbau gelandet, bei einer großen Münchner Firma. Dort hat er dann die Meisterprüfung als Dreher gemacht.
Geblieben sind ihm viele Erinnerungen ans Bergwerk. Und noch etwas.
Ich habe einen kleinen Fleck auf der Lunge, Staublunge. Aber ich lasse alle Jahre untersuchen. Der ist nicht größer geworden, gut, aber die Staublunge fest gehabt haben, sind alle gestorben. Alles so mit 40 Jahren. Das hat sich abgelagert auf der Lunge, dann hat die Lunge nicht mehr arbeiten können. Die sind versteckt.
Nicht der Kohlenstaub, sondern der Steinstaub war das Problem. Masken gab's, sagt Hans Zapf, aber man konnte sie nicht immer tragen, weil man's nicht erschnauft hätte bei der schweren Arbeit. Hart war's oft schon und trotzdem waren sie alle stolz, Bergleute zu sein.
Auf jeden Fall, die waren alle stolz, weil jeder ist ja nicht am Bergbau gegangen. Die haben Angst gehabt. Ja, mei, aber ein faszinierender Beruf. Du hast arbeiten müssen und hast auch mitdenken müssen und hast gut verdient. Ich habe ein Haus bauen können, aber alles selber gemacht. Das ist klar. Okay. Aber mei, das war halt vorbei.
Und was bleibt? Das Museum in Peißenberg, der Stollen, viele Erinnerungen und natürlich der Bergknappen-Spielmannszug. 40 Jahre lang hat Leo Alt ihn geleitet, obwohl er selbst nie Bergmann gewesen ist. 1971 ist er als 16-Jähriger nach Peißenberg gekommen. Da hat das Bergwerk gerade dicht gemacht. Der Spielmannszug aber hat weitergelebt, erzählt Leo Alt. Bei jedem Fest war man dabei, alle im Kittel, versteht sich also, in der Bergmannstracht, mit Arschleder, Schachthut und weiß-blauer Feder.
Da waren auch unwahrscheinlich viele Bergleute dabei, die gestern noch in der Arbeit waren. Die haben mir am Tisch hocken gehabt und wir jungen Leute, wir haben da mit so einen Augen und so einen Ohren hast du da hingehorcht und denen ihr Schicksal, wenn du so magst, der hast das da so mitgekriegt und das hat uns natürlich fasziniert.
In Peißenberg, Peißenberg und Peiting, jeder Knappschaftskapelle. Und die haben untereinander sich ausgeholfen. Also, genau. Du, ein Trompeter brauche ich oder das, alles, da hat es nichts gegeben.
Trotz der Klimakrise legt die Energieerzeugung aus Kohle immer noch weltweit zu. In Deutschland soll der Ausstieg aus der Braunkohleförderung bis 2038 abgeschlossen sein, vielleicht auch schon früher. Die schmutzigen Bergwerksjobs unter Tage sind hierzulande mittlerweile selten geworden. Für den grünen Wandel der Wirtschaft braucht es andere Rohstoffe. Lithium zum Beispiel, für Smartphones, Laptops oder Batterien von Elektrofahrzeugen. Auch dieser Abbau ist keineswegs so sauber, wie die Endprodukte uns glauben machen. Leidtragende sind oft die Arbeiter und die Bevölkerung vor Ort.
In Bayern ist der Abbau von Bodenschätzen wie Kohle, Gold, Silber oder Kupfer längst Vergangenheit. Aber Rohstoffgewinnung bleibt ein großes Thema, sagt der Montanarchäologe Martin Straßburger.
Also gerade auch Ton, Spezialton, Kieselkreide, Sand immer für Baustoff, Kies, der wird auch immer wieder gebraucht. Graphit geht ja auch lange zurück in der Geschichte, bis ins Neolithikum die Nutzung. Bis hin natürlich zu Steinbrüchen, wenn wir von Granit reden oder auch Kalkstein, das wird ja alles noch weiter gebraucht.
Doch der Bergbau stößt hierzulande oft an seine Grenzen. Genehmigungsverfahren ziehen sich in die Länge oder scheitern ganz.
Ganz anders schaut's da mit dem Tourismus aus. Der boomt, auch unter Tage. Besucher jeden Alters sind fasziniert von den 15 Schaubergwerken in ganz Bayern, weil's halt immer ein Erlebnis ist, in einen Stollen oder gar in einen Schacht einzufahren, hinunter ins Reich der Dunkelheit, fest umschlossen von Stein und Fels.
Tief und schwarz. Bergbau in Bayern. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Julia Fischer, Peter Veit und der Autor. Technik Monika Xenger. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Glück, auf, Glück, auf, Glück, auf.
Das war's.